Ja, ich möchte zum Anfang dieser Predigt den Text vorlesen, der für heute vorgegeben ist. Und obwohl wir schon ein paar Mal aufgestanden sind, würde ich euch trotzdem nochmal bitten, als Zeichen der Ehrfurcht vor dem Wort Gottes, dafür aufzustehen. Und nun, ihr Priester, das folgende Gebot gilt euch. Wenn ihr nicht hört und es euch nicht zu Herzen nehmt, meinen Namen zu ehren, spricht der allmächtige Herr, werde ich euch verfluchen. Dann werde ich eure Segnungen in Flüche umwandeln. Ja, ich verfluche euch, weil ihr euch nicht danach richtet. Ich werde eure Nachkommen bedrohen und euch den Mist eurer Festopfer ins Gesicht schleudern. Euch selbst wird man auch auf den Mist werfen. Dann werdet ihr erkennen, dass ich euch dieses Gebot gegeben habe, damit mein Bund mit den Leviten fortbesteht, spricht der Herr, der Allmächtige. Mein Bund mit ihnen bedeutet Leben und Frieden, und das gab ich ihnen auch. Sie hatten Ehrfurcht vor mir und ehrten meinen Namen. Sie gaben meine Anordnungen unverfälscht weiter und sagten nichts Unwahres. Sie lebten aufrichtig und in Frieden vor mir und bewahrten viele davor, sich schuldig zu machen. Die Lippen eines Priesters sollen die Vorschriften lehren und aus seinem Mund soll man Rat erbitten, denn er ist doch der Bote des Herrn, des Allmächtigen. Doch ihr habt den Weg verlassen, eure Ratschläge haben viele in die Irre geführt. Ihr habt den Bund der Leviten gebrochen, spricht der allmächtige Herr. Deshalb habe ich euch in den Augen des ganzen Volkes gedemütigt und zum Gespött gemacht. Denn ihr habt meine Wege verlassen und betrachtet die Person, wenn ihr das Gesetz auslegt. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns durch deinen Geist die Augen öffnest für dein Wort, unsere Herzen öffnest, dass wir hören und Täter des Wortes werden. Amen. Dürfen wir uns setzen. In Kapitel 1 ging es ja schon mal um die Priester. In Vers 6 dort hieß es, der Herr, der Allmächtige, spricht zu euch Priestern, die meinen Namen verachten. Aber wie wir es letzte Mal gesehen haben, letzten Sonntag, ging es in diesem Abschnitt nicht nur um die Priester. Denn wenn wir in Vers 13 dann lesen, ihr bringt mir gestohlene, verkrüppelte und kranke Tiere und opfert sie, dann ist wohl das ganze Volk gemeint. Aber heute, diese ersten 9 Verse in Kapitel 2, da geht es eindeutig nur um die Priester. Nun, ihr Priester, das folgende Gebot gilt euch. Nun, ich vermute stark, dass kein Priester anwesend ist. Und von da gesehen kann man sich fragen, ja, was tun wir dann mit diesem Text? Gilt dieser Text, gilt diese ganze Predigt für keinen von uns, können wir also alle ihren Mittagsschlaf vorziehen. Nun, im Neuen Testament gibt es tatsächlich keine Priester. Warum? Der Hebräerbrief macht das sehr deutlich und sehr ausführlich. Er sagt dort in Kapitel 7, Vers 23, von den anderen Priestern gab es viele, weil sie sterben mussten und der Tod sie hinderte, Priester zu bleiben. Jesus aber lebt in alle Ewigkeit und sein Priestertum ist deshalb unvergänglich. Jesus hat das Priestertum abgelöst und er ist jetzt der Priester, der ewig lebt. Und im Kapitel 9, Vers 24, denn Christus ist nicht in ein von Menschenhand errichtetes Heiligtum hineingegangen, in ein Abbild des Wirklichen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor Gottes Angesicht zu erscheinen. Auch nicht, um sich selbst viele Male zu opfern, wie der hohe Priester, der jedes Jahr mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Sonst hätte er viele Male seit der Erschaffung der Welt leiden müssen. Jetzt aber ist er am Ende der Zeiten ein für alle Mal erschienen, um durch sein Opfer die Sünde zu tilgen. Jesus ist also das Ende des Priestertums, Jesus ist das Ende des Opferns. Trotzdem gibt es noch Kirchen, die sehr stark das Priestertum betonen. Und da müssen wir ganz nüchtern feststellen, wo immer das Priestertum betont wird, wird das Opfer Jesu minimiert. In der katholischen Kirche zum Beispiel ist das Messopfer natürlich sehr, sehr wichtig, weil die Messe eben wichtig ist, sind die Priester wichtig. Aber dieses Messopfer annulliert das Opfer Jesu. Um es klarzustellen, mir ist völlig klar, es gibt Katholiken, die Jesus lieb haben, die Jesus nachfolgen, die Jesus kennen. Aber die Lehre des Messopfers, annulliert das Opfer Jesu. Diese Lehre hebt dieses Opfer, was wir gerade in Hebräer gelesen haben, dieses ein für alle Mal Opfer auf, denn dort heißt es ausdrücklich, dass es ihm kein weiteres Opfer mehr notwendig ist. Aber im Messopfer wird Jesus immer wieder neu geopfert. Nun, wir feiern heute das Abendmahl. Das könnte auf den ersten Blick das Gleiche sein, aber ist es natürlich nicht. Und beim Abendmahl haben wir eben keine Priester, die hier das austeilen, sondern einfach Diener der Gemeinde, die das tun. Und im Abendmahl wird nicht Jesus geopfert, sondern da wird nur noch mal dran erinnert. Es ist ein Gedächtnismahl an dieses eine Opfer, das Jesus ein für alle Mal dargebracht hat. Aber wenn ich sage, es gibt im Neuen Testament keine Priester, dann wird es vielleicht ein paar Bibelkenner unter uns geben, die sofort sagen, ja, da hat er aber jetzt mal nicht recht. Denn es gibt sehr wohl Priester im Neuen Testament. Und zwar 5-mal werden sie erwähnt. In 1. Petrus 2, Vers 5, lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistigen Haus erbauen, zu einer Priesterschaft, die Gott geweiht ist. Petrus schreibt an alle Heiligen, an alle Gläubigen, die dort zerstreut gewohnt haben. Ein paar Verse weiter sagt er nochmal, ihr seid das erwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Und in der Offenbarung wird es dann noch 3-mal erwähnt. Ich lese nur den einen Vers in Offenbarung 1, Vers 6. Er hat uns zu seinem Reich und zu seinen Priestern gemacht, um Gott, seinem Vater, zu dienen. Gebt ihm Ehre bis in alle Ewigkeit. Er herrscht für immer und ewig. Das heißt, im Neuen Testament sind alle Gläubigen Priester. Das heißt, wir brauchen keinen Priester, der zwischen uns und Gott vermittelt, sondern dafür haben wir Jesus, der einzige Mittler. Aber wir sind alle Priester. Nun, wie kann das sein, wenn wir gerade gesagt haben, dass Jesus das Priestertum abgelöst hat und zu Ende gebracht hat? Wieso können wir dann immer noch Priester sein, wenn es gar keine Opfer mehr gibt? Und da sehen wir, dass es eben schon Opfer gibt, aber halt nicht dieses Opfer, das für unsere Sünden bezahlt, sondern wir haben zum Beispiel in Römer 12 das Opfer, stellt euer ganzes Leben zur Verfügung, bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Jesus hat ein Opfer gebracht, indem er sein Leben gegeben hat und für uns gestorben ist. Aber wir sollen ein lebendiges Opfer bringen und das Gott wohlgefällig ist. Oder in Hebräer 13, Vers 15 wird noch eine andere Art von Opfer erwähnt. Wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen Jesu zu loben und ihm zu danken. Das ist unser Opfer, mit denen wir uns zu Gott bekennen. Das sind unsere Opfer, mit denen wir uns zu Gott bekennen. Das heißt, die Lieder, die wir gesungen haben, aber natürlich nicht nur die Lieder, die Gebete, da, wo wir uns zu Gott bekennen, dann ist das ein Opfer, das ihm gefällt. Und natürlich, Karl hat erst die Opferbeutel herumgereicht. Auch das sind Opfer, die Gott wohlgefallen. Deswegen ist es ein Teil des Gottesdienstes. Es ist zwar vielleicht für die Kassier besser, wenn alle einen Dauerauftrag haben, aber ich finde es trotzdem immer noch schön, dass es auch das Opfer im Gottesdienst gibt, weil es ein Teil dieser Anbetung ist, ein Teil dieses Gott loben, ihm danken und ihn verherrlichen. Aber die Priester im Alten Testament hatten ja auch noch andere Aufgaben. Ein wesentlicher Teil waren die Opfer, die sie gebracht haben. Aber es gab ja noch andere Aufgaben. Auch hier in unserem Text wird es erwähnt, die Lippen eines Priesters sollen die Vorschriften lehren und aus seinem Munde soll man Rat erbitten. Denn er ist doch der Bote des Herrn, des Allmächtigen. Im Neuen Testament haben wir diese Aufgabe nach wie vor, nur dort wird halt nicht mehr Priester genannt, sondern dort wird Lehrer und Hirte genannt. In Epheser 4, Vers 11, er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrern der in Gemeinde. Und so haben wir im Neuen Testament, in der Gemeinde, haben wir eben Leute, die diese Aufgabe der Priester sehr wohl weiterführen, die lehren und aus deren Mund man die Vorschriften des Gottes hören soll, wo man Rat kriegen soll, weil sie Boten des Herrn sind. Aber auch da würden die meisten jetzt hier sagen, ja, aber das betrifft mich ja trotzdem nicht. Ich bin keiner von denen, der da vorne steht und predigt oder selbst im Hauskreis vielleicht lehrt. Aber auch da sehen wir, dass Gott zwar solche Leute gegeben hat, aber dass es nicht heißt, dass das die einzigen sind, die das tun. Sondern in 1. Korinther 14, 26 lesen wir, wie ist es nun, ihr Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachengerede, eine Offenbarung, eine Auslegung, alles lasst zur Erbauung geschehen. Wir müssen zugeben, das ist in unserem Gottesdienst noch sehr nur ansatzweise vorhanden. Ein bisschen versuchen wir es und geben manchmal die Möglichkeit, aber das kann sicher noch mehr werden, dass ein jeder etwas beizutragen hat. Aber es muss ja nicht nur im Gottesdienst sein. Das kann ja auch in einem kleineren Kreis sein, im Hauskreis, in der Jugendstunde, wo immer oder selbst im persönlichen Gespräch mit jemand über eine Tasse Kaffee können wir das praktizieren. Das heißt, wenn sich dieser Text, heutige Text, an die Priester wendet, dann können auch wir einiges davon lernen. Wir finden dort 5 Anklagen und manchen ist es vielleicht beim Lesen aufgefallen, da sind manche sehr harte Worte dabei, wo es deutlich wird, dass es Gott sehr, sehr ernst ist. Aber wir dürfen diese 5 Anklagen dann auch in 5 Anregungen verwandeln, weil in diesem Text wird ja auch die Priesterschaft von Levi positiv hingestellt und gezeigt und verglichen mit den Priestern zur Zeit Maleachis. Da stellen wir zuerst fest, die Priester zur Zeit Maleachis, sie hören nicht auf Gottes Wort. In Vers 2 sagt er gleich, wenn ihr nicht hört, das klingt noch als, na, vielleicht tun sie es ja doch, aber wenn wir den Rest des Verses lesen, dann wird es klar, nein, sie tun es nicht. Wenn ihr nicht hört, werde ich euch verfluchen, ja, ich verfluche euch, weil sie nicht hören. Das scheint ein weit verbreitetes Problem zu sein. Denn die Bibel fordert uns sehr oft dazu auf. Gerade heute früh noch wieder in Markus gelesen und wie oft dort Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Oder das wohl eines der bekanntesten Worte für die Israeliten in 5. Mose 6, Vers 4, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Nun, manchmal hören wir Gott nicht, weil wir nicht bereit sind zu hören. Wir müssen erst bereit werden. Wir kennen die Geschichte von Samuel, wie Gott ihn ruft und er läuft immer zu Eli und sagt, hier bin ich, du hast mich gerufen. Und Eli sagt, nee, Irrtum, geh, leg dich wieder hin. Und dann beim dritten Mal merkt Eli, hier spielt was anderes. Und er sagt ihm dann, was er machen muss. Und so wie dann Gott wieder ruft, Samuel, Samuel, dann sprach er, rede, denn dein Knecht hört. Und dann erst sagt Gott ihm, was er ihm sagen will. Er musste erst bereit werden zu hören. Das ist ein Kennzeichen von wahren Christen. Jesus sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Christen sind also Hörende. Aber um wirklich richtig hören zu können, glaube ich, brauchen wir oft Hilfe. Und da sagt Jesaja in Jesaja 50, Vers 4, Gott, der Herr, gab mir die Zunge eines Jüngers, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich auf ihn höre wie ein Jünger. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Hören wie ein Jünger. Es gibt also offensichtlich verschiedene Arten des Hörens. Und hier steckt natürlich schon drinnen, dass er bereit ist, nicht nur zu hören, sondern wie Jakobus dann sagt, dass wir auch Täter des Wortes werden. Beim Flugzeug gibt es einen Autopiloten. Das heißt, das Flugzeug fliegt auch alleine weiter. Ein Missionar von OM hat einmal erzählt, wie er in Nepal unterwegs war, in einem kleineren Flugzeug. Und die Tür zum Cockpit war offen. Man konnte sehen, dass nur ein Pilot drin sitzt. Und der Pilot musste dann auf Toilette. Und er ging auf Toilette. Und da kann man dann hoffen, dass es einen Autopilot gibt, der in der Zeit weiterfliegt. Das Problem in dem Fall war, während er auf Toilette war, ging die Tür vom Cockpit zu. Und als er wieder aus der Toilette rauskam, hat er den Schlüssel gesucht. Und dieser Missionar sagte, das ist ein Anblick, den er nie wieder sehen möchte. Ein Pilot, der vor dem verschlossenen Cockpit steht und seinen Schlüssel sucht. Das Problem ist, das gibt es nicht nur beim Flugzeug. Denn ich fürchte, wir schalten auch manchmal den Autopilot ein. Mir ist es jetzt schon zweimal passiert in den 8 Jahren, die wir in Haag wohnen, dass ich den Autopilot eingeschaltet hatte, bin nach Hause gefahren und war in Gedanken, ich weiß nicht wo, bis ich aufgewacht bin und gemerkt habe, Moment mal, das ist ja nach der Abfahrt Haag. Bin bei McDonald's vorbeigefahren und habe es nicht gemerkt. Wahrscheinlich habe ich gerade einen Lastwagen überholt oder was immer. Aber da merkt man, man kann Dinge, die man oft tut, auf Autopilot tun. Man kann auf der Autobahn fahren und man denkt überhaupt nicht, was man tut. Und trotzdem klappt es meistens ganz gut. Ich fürchte, das geht aber nicht nur beim Autofahren. Ich fürchte, das geht beim Singen sehr gut. Dass man diese Worte singt, die man da sieht, aber in Gedanken ganz woanders ist. Ich denke, das ist, und da ertappe ich mich immer wieder dabei, beim Lesen möglich ist. Es ist möglich, Wort Gottes zu lesen und am Schluss zu sagen, Moment, was habe ich denn jetzt überhaupt gelesen? Auf Autopilot. So, wenn Gott uns ermutigt und einlädt zu hören, dann ist es mehr als nur ein akustisches oder beim Lesen eben ein über die Buchstaben fliegen, sondern dass er uns wirklich das Herz öffnet, dass wir Acht haben, wie es von der Lydia in der Apostelgeschichte heißt, dass sie Acht hatte auf das Wort, was geredet worden ist. Aber sie hören nicht nur auf Gottes Wort, sie hören nicht nur nicht auf Gottes Wort, sondern sie nehmen Gottes Ehre nicht zu Herzen. Im gleichen Vers, Malachi 2,2, wenn ihr nicht hört und es euch nicht zu Herzen nehmt, meinen Namen zu ehren, spricht der allmächtige Herr, werde ich euch verfluchen. Im Gegensatz dazu eben, dass Levi, die ersten Priester, das erste Priestergeschlecht, das sagt in Vers 5, mein Bund mit ihnen bedeutete Leben und Frieden. Und das gab ich ihnen auch. Sie hatten Ehrfurcht vor mir und ehrten meinen Namen. Die Priester zu Malachis Zeit hatten keine Ehrfurcht in ihren Herzen. Die Ehre Gottes war ihnen egal. Jemand sagte, für Arbeiter im Reich Gottes, die 3 größten Gefahren sind die 3 Gs, nämlich Geld, Geschlecht und Geltung. Und ich denke, dass es nicht nur für die Arbeiter im Reich Gottes so ist. Wie leicht wir unsere eigene Ehre im Vordergrund haben, wie leicht wir uns unsere eigene Ehre wichtiger ist. Aber es ist möglich, die Ehre Gottes in der Theologie zu haben, die Ehre Gottes auf den Lippen zu haben, aber nicht im Herzen. Diese Redewendung, die Malachi hier gebraucht, zu Herzen nehmen, heißt sich entscheiden dafür. Make up your mind im Englischen. Sich zu entscheiden, die Ehre Gottes zu suchen. Jesus hat uns gesagt, so sollen wir beten. Entschuldigung, hier. So, unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt. Das soll in unserem Herzen sein. Das soll unser Anliegen sein. dass wirklich Gott geehrt wird. Es ist vorher in einigen Gebeten durchgekommen, dass es darum geht, dass der Name Gottes geehrt wird. Und sie haben den Weg verlassen. Zweimal in diesem Text, in Vers 8, ihr habt den Weg verlassen. Und in Vers 9 nochmal, ihr habt meine Wege verlassen. Dieser Weg hat etwas mit Nachfolge zu tun. Die Christen wurden in der Apostelgeschichte genannt, die des Weges sind. In Apostelgeschichte 9 verfolgt Paulus oder geht nach Damaskus und die des Weges sind. Eine sehr schöne Beschreibung für was Christsein heißt. Des Weges, des bestimmten Weges, des Weges Jesu zu sein. Und ich habe mir das vorher notiert, das Lied, was dann Karl ja nochmal an die Wand werfen hat lassen, deinen Wegen folgen. Das war das Gebet, das war da das Anliegen, dass wir Jesu Weg folgen. Christen erkennt man also nicht an dem richtigen Glaubensbekenntnis. Es gibt Hunderttausende, vielleicht Millionen Menschen, die jeden Sonntag in der Kirche ein Glaubensbekenntnis aufsagen. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie nachfolgen, sondern Christen erkennt man eben an dieser Nachfolge. Nicht an dem, was sie sagen, nur auch, aber nicht nur, sondern auch an dem, was sie tun. Und das ist für Prediger das Erschreckende, wie Paulus den Juden vorwerfen muss in Römer 2, 21. Und wenn du andere belehrst, warum dann nicht auch dich selbst? Andern predigst du, sie dürfen nicht stehlen, aber du stiehlst selbst. Nun, bei dem Beispiel fühle ich mich noch verhältnismäßig sicher. Fällt also jetzt nichts ein, wo ich gestohlen habe in letzter Zeit. Also ehe ich zum Glauben gekommen bin schon. Aber es gilt ja auch für alle anderen Beispiele. Wie leicht es ist, zu predigen, anderen zu predigen und selbst es nicht zu tun. Selbst Paulus hatte diese Angst oder diesen Kampf in 1. Korinther 9, 27. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Nun, auch da wieder, es geht nicht nur um die Prediger, sondern diese Tendenz steckt in uns allen, dass wir bei anderen die Dinge sehen, die sie falsch machen. Und selber tun wir das Gleiche und vielleicht noch schlimmer, wie es Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 7 sagt. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Es ist also möglich, das Richtige noch zu sagen, aber den Weg verlassen zu haben. Und das Vierte, sie passen das Wort Gottes an. In Vers 9, ihr habt meine Wege verlassen und betrachtet die Person, wenn ihr das Gesetz auslegt. Auch hier der Kontrast zu Levi. Von dort, von ihm heißt es, sie gaben meine Anordnungen unverfälscht weiter und sagten nichts Unwahres. Die Lippen eines Priesters sollen die Vorschriften lehren und aus seinem Munde soll man Rat erbitten, denn er ist doch der Bote des Herrn, des Allmächtigen. Das Wort Gottes wird also hier angepasst, je nachdem, wem es verkündigt wird. Und ich denke, die Gefahr ist heute vielleicht nicht so groß im Einzelgespräch, aber die Gefahr ist groß, dass wir unsere Botschaft der Gesellschaft anpassen. Dass Sünde nicht mehr Sünde genannt werden darf. In manchen Ländern steht bereits Gefängnisstrafe darauf, wenn einer von der Kanzel gewisse Dinge Sünde nennt. Oder die Liebe Gottes hebt die Gerechtigkeit und das Gericht auf. Und wir reden nur noch von der Liebe Gottes und ignorieren seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit und das Gericht. Oder die Toleranz, die so weit verbreitet ist und so hoch gerühmt wird, die erlaubt dann plötzlich auch andere Wege zu Gott. Denn wenn es dann nur noch einen Weg gäbe, das wäre ja intolerant. Oder der Feminismus sagt uns, dass es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt. Und mehr Gemeinden springen auf den Zug auf und beugen sich davor und passen das Wort Gottes an und finden interessante Auslegungen für klare Verse, die was anderes sagen, nur um eben akzeptiert zu sein. Die Gefahr ist sehr, sehr groß und das ist etwas, wo ihr auch für diejenigen, die predigen, beten könnt, dass sie das nicht tun, sondern dass sie das Wort Gottes unverfälscht weitergeben, auch da, wo es unbequem ist und auch da, wo sie vielleicht nicht dafür gelobt und geliebt werden, denn wir stehen vor Gott und nicht vor Menschen. Von D.L. Moody wird erzählt, dem großen Evangelisten, dass er gefragt wurde, warum sagst du immer, dass man von Neuem geboren werden muss? Das ist ja wirklich nicht mehr zeitgemäß und ist ja sehr intolerant und so weiter und so fort. Und er sagte einfach darauf, ganz einfach, weil man von Neuem geboren werden muss. Das ist, was Jesus in Johannes 3,7 sagt. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und deswegen müssen wir das auch sagen. Du musst von Neuem geboren werden. Wenn du nicht von Neuem geboren bist, wirst du das Reich Gottes nicht sehen, sagt Jesus. Und da können wir uns nicht anpassen unserer Zeit, wo das eben als intolerant bezeichnet wird. Und das fünfte Erschreckende, sie führen viele in die Irre. In Vers 8, ihr habt den Weg verlassen, eure Ratschläge haben viele in die Irre geführt. Auch hier wieder der Kontrast zu Levi, von ihm heißt es, sie lebten aufrichtig und in Frieden vor mir und bewahrten viele davor, sich schuldig zu machen. Das ist genau das Gegenteil. Das ist die Aufgabe von den Priestern gewesen, das ist die Aufgabe von den Lehrern und Hirten heute. Und in Wirklichkeit ist das wieder die Aufgabe eines jeden von uns, dass wir andere nicht in die Irre führen, sondern sie davor bewahren, schuldig zu werden. Im Judasbrief heißt es am Ende, seid barmherzig zu denen, deren Glauben ins Wanken geraten ist. Und hier schreibt er jetzt nicht nur an die Hirten und Lehrer, sondern an alle Gläubigen. Rettet sie, indem ihr sie den Flammen des Gerichts entreißt. Den anderen gegenüber zeigt Barmherzigkeit. Aber seht euch dabei vor, dass ihr euch nicht von ihren Sünden anstecken lasst. Nun, diese fünf Punkte könnte man jetzt als Last empfinden, wie es ja in Kapitel 1 schon die Priester gesagt haben, als Gesetz, als To-Do-Liste, die wir jetzt halt uns vornehmen müssen in dieser Woche, dass wir diese fünf Punkte abhaken. Aber wie es jetzt schon ein paar Mal erwähnt worden ist, in Malachi fängt an mit der Liebeserklärung Gottes. Ich liebe euch, spricht der Herr. Und die richtige Reaktion und die einzige Reaktion auf Liebe ist Liebe. Wie es in 1. Johannes 4,19 heißt. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und da musste ich an dieses alte Glaubenslied denken. Ich weiß nicht, wie weit das die Jüngeren noch schon kennen oder noch kennen. Mehr lieben möchte ich dich. Hör mein Gebet. Ich flehe inniglich, ruf früh und spät. Mehr lieben möchte ich dich. Mehr lieben Heiland dich. Mehr lieben dich. Mehr lieben dich. Und wenn uns also Gott hier in Malachi 2 einen Spiegel vorhält und den Priestern damals mit sehr scharfem Gericht droht, wenn sie sich nicht ändern, dann ist es eben nicht dieses äußere Ändern, ihr müsst diese Dinge einhalten, sondern das Grundproblem ist, wie es in Kapitel 1 hier angesprochen worden ist, dass sie ihn nicht mehr geliebt haben. Und darum geht's. Und das wünsche ich mir für uns alle, ob wir das Lied kennen oder nicht, dass das unser Gebet wird oder ist. Mehr lieben möchte ich dich, hör mein Gebet. Ich flehe inniglich, ruf früh und spät. Wollen wir zum Schluss zusammen beten. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du uns wirklich zuerst geliebt hast. Dass du uns geliebt hast, als wir noch Feinde waren. Dass du uns geliebt hast, als wir noch gegen dich gekämpft haben, als wir nichts von dir wissen wollten. Wir danken dir, dass du dein Leben in deiner Liebe gegeben hast. Und wir müssen bekennen, Herr, wir lieben dich noch zu wenig. Wir möchten dich mehr lieben. Und auch dazu brauchen wir deine Hilfe. Wir danken dir, dass du deinen Geist ausgegossen hast, dass du deine Liebe ausgegossen hast in unser Herz. Und wir bitten dich, dass diese Liebe mehr und mehr zunimmt, dass dann aus dieser Liebe heraus wir auf dich hören und deinen Namen ehren und deine Wege gehen und einfach du verherrlicht wirst in unserem Leben. Amen.